Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jan Hofer.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Bundesjustizministerin Barley will die sogenannte Mietpreisbremse weiter verschärfen. In einem Interview mit dem ARD-Magazin Panorama kündigte sie eine entsprechende Gesetzesinitiative an. Barley will erreichen, dass Vermieter künftig rückwirkend zu viel erhaltenes Geld zurückzahlen müssen. Bislang war das erst von dem Zeitpunkt an der Fall, an dem der Mieter den Vermieter rügt. Barley plant außerdem, die Mietpreisbremse bis 2025 zu verlängern.
Die Mietpreisbremse gilt seit 4 Jahren. Wie Studien zeigen, halten sich bis zu 75% der Vermieter nicht an das Gesetz. Dass die Mietpreisbremse oft ignoriert wird, zeigt der Fall dieser Studenten-WG in Berlin. Erst ein Jahr nach dem Einzug bemerkten die Bewohner, dass sie etwa 30% zu viel Miete zahlten, ca. 200 Euro pro Monat.
Es war natürlich erstmal quasi wie so ein Schock, weil diese Prozentzahl so hoch war, wenn man es gedacht hat, also man kann doch nicht auch bei einer Neuvermietung so viel draufschlagen, geht doch gar nicht.
Ihr Vermieter räumte vor Gericht ein, dass er die Mietpreisbremse verletzt hatte. In Zukunft muss er die Miete senken. Das bisher zu viel gezahlte Geld kann er aber behalten, etwa 2000 Euro. Genau das will Bundesjustizministerin Katharina Barley jetzt ändern. Im Interview mit dem ARD-Politikmagazin Panorama kündigt sie eine Verschärfung der Mietpreisbremse an.
Wir haben festgestellt, dass der Punkt verbessert werden muss, dass die Rüge auch rückwirkend Folgen hat, also dass man auch rückwirkend Geld verlangen kann, und das werden wir deshalb auch ändern.
Allerdings hat Barley die Mietpreisbremse gerade erst vor 5 Monaten reformiert. Die Union sieht deshalb bei dem Thema keinen Handlungsbedarf.
Die Gesetze, die wir als Große Koalition auch in Kraft gesetzt haben in den letzten Jahren, die zeigen jetzt Wirkung. Das ist eine gute Nachricht. Und vor diesem Hintergrund muss man auch die Evaluation der Mietpreisbremse sich anschauen, ob wir an dieser Stelle über die Verschärfung, die wir zum Jahresanfang gemacht haben, jetzt noch einmal hinausgehen müssen.
Das Justizministerium will in den nächsten Tagen einen Referentenentwurf an andere Ministerien versenden. Ob und wann daraus ein Gesetz wird, ist noch unklar.
Bundesinnenminister Seehofer hat die zurückhaltende Position der Bundesregierung zur Rückkehr von IS-Kämpfern verteidigt. Im ARD-Bericht aus Berlin sagte er, bei allen Verdächtigen müsse geprüft werden, ob sie noch eine zweite Staatsangehörigkeit neben der deutschen hätten und ob auch andere Staaten an einer Strafverfolgung interessiert seien. Es geht um etwa 110 Anhänger der Terrormiliz IS, die in Syrien und im Irak festgenommen wurden.
Familien deutscher IS-Anhänger demonstrieren in Berlin. Wenigstens Kinder sollen zum Beispiel aus Syrien zurückgeholt werden, fordern sie. Doch Kinder kommen meist nicht allein, und bei den Eltern hat der Innenminister Bedenken. Prinzipiell gefährliche Menschen seien das, so Seehofer im Bericht aus Berlin. Eine Rückkehr nach Deutschland gebe es nur im Einzelfall.
Eine kollektive Rücknahme von gefährlichen Leuten mit dem Risiko, dass wir dann in Deutschland feststellen, dass der eine oder andere überhaupt nicht Deutscher ist, das möchte ich nicht verantworten.
In den Kurdengebieten Syriens und des Irak werden derzeit etwa 110 deutsche IS-Anhänger festgehalten, Männer und Frauen, und dazu viele Kinder. Es wäre besser, sie schnell zurückzuholen und dann in Deutschland genauer zu ermitteln, fordern Oppositionsparteien.
Es muss die Möglichkeit ausgelotet werden, ob man die Rückkehrer auch in Haft nehmen kann. Am sinnvollsten wäre in diesem Zusammenhang eine geordnete Rückkehr und nicht darauf zu warten, dass sich diese Leute alleine auf den Weg machen.
Wir haben mehr Sicherheit, wenn wir wissen, wo sie sind und wir sie hier bei uns unter Anklage stellen und verurteilen können. Und es gilt auch völkerrechtlich, dass wir von anderen Staaten erwarten, dass sie ihre Staatsbürger zurücknehmen.
Deutsche müssen zurückkommen können, das sieht auch die AfD so. Und IS-Anhängern mit 2 Pässen erst in Zukunft den deutschen Pass wegzunehmen, helfe nicht.
Das kommt viel zu spät. Wir wissen alle aus gutem Grunde, dass das deutsche Recht ein Rückwirkungsverbot vorsieht. Das heißt, die Täter des IS-Staates, die Straftaten begangen haben, werden hiermit nicht belangt werden können.
Holt man deutsche IS-Anhänger aus dem zerstörten Kalifat zurück? Und wenn ja, wie? Die Bundesregierung tut sich mit der Antwort schwer.
In Albanien sind Proteste gegen die Regierung in Gewalt umgeschlagen. In der vorigen Nacht kam es zu Ausschreitungen vor dem Regierungssitz und dem Polizeihauptquartier. Demonstranten warfen Brandsätze, die Polizei reagierte mit Tränengas. Auf beiden Seiten gab es Verletzte. Die Demonstrationen gegen Regierungschef Rama und seine sozialistische Partei hatten im Februar begonnen. Die Opposition wirft ihnen Wahlbetrug und Korruption vor.
Sie sehen die gestrige Anti-Regierungsdemonstration in Tirana als Erfolg. Die Vertreter der konservativen Demokratischen Partei unter Führung von Oppositionschef Lulzim Bascha. Auch heute bekräftigten sie in Albaniens Hauptstadt ihre Forderungen nach einem sofortigen Rücktritt der sozialistischen Regierung unter Premierminister Edi Rama, dem sie Korruption und Machtmissbrauch vorwerfen. Heute protestieren wir von der Demokratischen Partei gegen die von der Staatspolizei verübte Gewalt, die sich nicht nur gegen uns, die Politiker, richtet, sondern auch gegen die Bürger, die gestern unter massiver Gewaltanwendung festgenommen wurden. Bei der gestrigen Demonstration gab es schwere Ausschreitungen. Beim Versuch, den Amtssitz von Regierungschef Rama zu stürmen, hatten Demonstranten Brandsätze gegen die Fassade geworfen. Dabei gab es Verletzte. Im Verlauf des Abends eskalierte die Situation weiter. Die Polizei setzte Tränengas und Wasserwerfer ein. Erst in den frühen Morgenstunden hatte sich die Lage beruhigt. Für morgen Abend wurden weitere Proteste angekündigt.
Die regelmäßigen Demonstrationen der Opposition, wie aber auch die anhaltende Gesprächsverweigerung der sozialistischen Regierung, bringen das ganze Land immer mehr in Bedrängnis. Im Juni sollten eigentlich die EU-Beitrittsgespräche beginnen. Albanien wird nun aber auf EU-Ebene gegen zusätzliche Vorbehalte zu kämpfen haben.
In Litauen haben die Wahlen für ein neues Staatsoberhaupt stattgefunden. Präsidentin Grybauskaitė durfte nach 2 Amtszeiten nicht mehr antreten. Erwartet wird, dass es in 2 Wochen zu einer Stichwahl kommt. Größte Chancen zur Teilnahme werden der Ex-Finanzministerin Šimonytė und der Regierungschef Karnelis eingeräumt, sowie dem unabhängigen Ökonomen Nauseda. Litauens Staatsoberhaupt hat vorwiegend repräsentative Aufgaben, im Vergleich zum deutschen Bundespräsidenten aber mehr Kompetenzen in der Außen- und Verteidigungspolitik. Die Bundesregierung plant, die Befugnisse der Polizei bei der Verfolgung von Wohnungseinbrechern zu erweitern. Ein Eckpunktepapier des Bundesjustizministeriums sieht vor, dass Ermittler künftig in mehr Fällen als bisher Mails und Telefonate von Verdächtigen heimlich überwachen können. Bislang ging das nur, wenn der Verdacht bestand, dass Banden hinter Einbrüchen stecken. Voraussetzung sei, dass die Tat schwerwiegend und die Aufklärung auf andere Weise kaum möglich sei. Mit einem Fest auf dem ehemaligen Flughafen Tempelhof ist heute an das Ende der Luftbrücke in Berlin erinnert worden. Vor 70 Jahren hatte die damalige Sowjetunion ihre Berlin-Blockade aufgehoben. Fast ein Jahr lang versorgten Amerikaner, Briten und Franzosen den Westen der geteilten Stadt auf dem Luftweg. Bundesjustizministerin Barley nannte die Luftbrücke ein beispielloses humanitäres Erfolgsprojekt.
Alle 2 Minuten landeten solche Maschinen während der Blockade in Berlin. Der Flughafen Tempelhof, einer der Hauptstützpunkte der Luftbrücke, heute Ort des Jubiläumsfestes. Anita Stapel war während der Blockade 20 und wohnte im Berliner Westen. Eine harte Zeit sei das gewesen.
In der Nachkriegszeit war es ja auch schon ein Überlebenskampf, aber der hat sich dann noch mal sehr verschärft. Zumal ja dann auch noch ein sehr strenger Winter kam, ist auch kein Brennmaterial. Das wurde ja auch über die Luftbrücke eingeflogen und da war natürlich auch streng rationiert und es war ein sehr kalter Winter. Und es sind auch viele in ihren kalten Wohnungen erfroren.
Fast ein Jahr lang versorgten die Westalliierten 2,2 Millionen Berliner aus der Luft. Die Sowjets hatten 1948 die Blockade über Westberlin verhängt. Die Konfrontation zwischen den Alliierten verschärfte sich. Mit mehr als 270.000 Flügen brachten vor allem Amerikaner und Briten Lebensmittel und Kohle bis zum Ende der Blockade am 12. Mai 1949. Berlins regierender Bürgermeister dankte heute den Beteiligten der Luftbrücke.
Sie zeigte den Menschen in der Stadt, dass sie nicht allein gelassen wurden. Dass sie auf die Solidarität der westlichen Alliierten bauen konnten und dass die Freiheit Berlins entschlossen verteidigt wurde.
Das Jubiläumsfest, ein Erinnern an die Hilfe damals mit Beispielen für Solidarität heute. Wichtigstes Fotomotiv aber, der Rosinenbomber.
Der ehemalige Radprofi Danilo Hondo hat Blutdoping zugegeben. In einem Exklusivinterview mit der ARD-Doping-Redaktion räumte Hondo ein, dass er in den Jahren 2011 und 12 mehrmals sein Blut von dem Erfurter Sportarzt Marc Schmidt manipulieren ließ, der inzwischen in Untersuchungshaft sitzt. Dafür habe er rund 30.000 Euro bezahlt. Hondo ist seit 3 Jahren Nationaltrainer in der Schweiz und wurde jetzt freigestellt. In der Fußball-Bundesliga ist Eintracht Frankfurt aus den Champions-League-Plätzen gerutscht. Die Hessen unterlagen zum Abschluss des 33. Spieltages Mainz mit 0:2. Beide Treffer für die Gäste erzielte Antoni Uja. Frankfurt ist nun Tabellensechster, Mainz 12. Der Fußball-Bundesligist Hertha BSC bekommt einen neuen Trainer. Der bisherige Nachwuchscoach Ante Kovic wird die Berliner Profis ab der nächsten Saison betreuen, wie der Club heute mitteilte. Kovic folgt auf Paul Dardai, trainierte mehr als 5 Jahre lang die zweite Mannschaft und spielte früher selbst bei der Hertha.
Lewis Hamilton gewinnt den großen Preis von Spanien vor Valtteri Bottas und Max Verstappen. Hamilton erwischt den besten Start und dominiert ab diesem Zeitpunkt das gesamte Rennen. Sebastian Vettel versucht in der ersten Kurve nach vorne zu kommen, das misslingt, er fällt zurück. In der Folge muss er den zu diesem Zeitpunkt schnelleren Teamkollegen Charles Leclerc ziehen lassen. Nach dem Reifenwechsel läuft sein Auto besser, er holt auf und macht diese Position wieder gut. Letztendlich kommt Sebastian Vettel aber über Platz 4 nicht hinaus. Ferrari kann das Tempo von Mercedes nicht mitgehen, schon gar nicht schneller fahren. Im 5. Formel-1-Rennen dieser Saison fährt Mercedes den 5. Doppelsieg ein. Ich habe keinen einzigen Fehler gemacht über die gesamte Distanz. Das kommt eher selten vor. Die laufende WM-Wertung führt nun Lewis Hamilton vor seinem Teamkollegen an.
Bei der Eishockey-WM in der Slowakei hatte die deutsche Mannschaft im 2. Gruppenspiel gegen Dänemark zunächst viel Pech. Der erste Treffer von Leon Bergmann wurde aberkannt wegen einer angeblichen Torwartbehinderung. Dann scheiterte NHL-Star Leon Dreiseitl am Torpfosten. Doch das DEB-Team blieb auch im 2. Drittel dominant gegen stärker werdende Dänen. Die Führung überfällig. Matthias Plachter in Überzahl nach Vorlage von Dreiseitl hochverdient in der 31. Minute. Kämpfen konnte das DEB-Team ja schon immer. Jetzt spielen sie auch noch schön. Frederik Tiffels vollendet zum 2:0. Dänemark kam zwar noch zum Anschlusstreffer, Torwart Matthias Niederberger hielt ansonsten aber bärend stark. 2. Sieg im 2. WM-Spiel. Übermorgen trifft Deutschland auf Frankreich.
Die Volleyballer aus Berlin sind neuer deutscher Meister. Die RB-Volleys holten ihren 4. Titel in Folge nach einem heiß umkämpften 5. Spiel der Finalserie gegen den VfB Friedrichshafen. Die Berliner schienen in Friedrichshafen früh auf der Siegerstraße. Sie gewannen die ersten beiden Sätze mit 25:17 und 25:21. Dann wachte Friedrichshafen auf, holte sich den 3. und den 4. Satz. Im Dauerduell der beiden besten deutschen Herrenvolleyballmannschaften der vergangenen Jahre ging es in den entscheidenden 5. Satz. Dort wogte das Geschehen hin und her. Am Ende nutzten die Berliner nervenstark ihren 2. Matchball zum 16:14 und freuten sich über ihren 10. deutschen Meistertitel.
In Ecuador ist der Vulkan El Reventador ausgebrochen. Der Ausbruch hatte sich bereits in den vergangenen Wochen durch häufiges Grollen angekündigt. In der Nacht auf Samstag begann der Vulkan damit, Gesteinsbrocken und Asche auszustoßen. Die Rauchwolke über dem Krater ist mehr als 1 Kilometer hoch. El Reventador ist der aktivste Vulkan des südamerikanischen Landes. Er liegt rund 100 Kilometer von der Hauptstadt Quito entfernt in einem Nationalpark. Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 13. Mai.
Kühle Luft vom Nordatlantik strömt zu uns. In den Nächten muss mit Bodenfrost, teilweise mit Luftfrost gerechnet werden. Am Alpenrand regnet und schneit es leicht die Nacht durch. Am Tag sonniges Frühlingswetter. In der Osthälfte bilden sich dichtere Quellwolken, die zwischen Ostsee und Erzgebirge ein paar Schauer bringen. Wolkenverhangen bleibt es an den Alpen. In der Nacht +7 bis -3 Grad. Am Tag 7 Grad an den Alpen, 17 Grad am Oberrhein. Am Dienstag in der Nordwesthälfte Sonne und Wolken, in der Südosthälfte später dichte Quellwolken und ein paar Schauer. Am Mittwoch im Süden und Osten Sonne, dichte Wolken und gebietsweise Regen, sonst erst viel Sonne, später wolkiger. Am Donnerstag ist es insgesamt wechselhafter mit Schauern und Gewittern.
Pina Atalay meldet sich um 22.45 Uhr mit diesen Tagesthemen. Ungeplanter Wahlkampf, wie Großbritannien sich auf die Europawahl vorbereitet und unbekannte Geschichte. Vor 75 Jahren wurde Deutschlands einzige Chinatown zerstört. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.